Gescheitholz. Der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie. Herzlich willkommen zu Gescheitholz, dem Klimaschutz-Podcast mit viel nachwachsender Energie. Mein Name ist Andreas Jäger. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Feinstaub und die Holzheizungen. Ein paar Fakten vorab. Feinstaub ist ein Killer. Europaweit sterben jährlich ca. 300.000 Menschen vorzeitig an eingeatmetem Feinstaub. In Österreich sind es so zwischen 5.000 und 10.000 Menschen immerhin. Faustregel, je feiner der Staub, desto gefährlicher ist er. Vor allem der lungengängige Ultrafeinstaub wirkt verheerend, von Asthma über Bluthochdruck bis Demenz. Feinstaub entsteht zum Beispiel aus Verkehr und Industrie, aber immer wieder wird Feinstaub auch als Argument gegen die Bioenergie hervorgebracht. Daher die heutige Frage, sollen wir aufgrund der Feinstaubproblematik auf die Bioenergienutzung verzichten? Wie immer haben wir heute zwei Experten aus der Praxis eingeladen. Einmal sitzt zu meiner Linken Professor Ingwald Obernberger. Er ist Verfahrenstechniker und Spezialist für Biomasseverbrennung. Er lehrt an der Technischen Universität Graz und ist Lindeborg-Preisträger für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Bioenergie. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Dankeschön.
Im Gegenüber sitzt Daniel Reiterer. Er ist Spezialist für Feinstaub, für Gebäudetechnik beim Umweltbundesamt. Und er hat sein Studium auf der Fachhochschule Wiener Neustadt der Energie- und Rohstoffwirtschaft gewidmet. Herzlich willkommen, Herr Reiterer.
Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
Ja, zuerst müssen wir mal ein bisschen die Grundlagen klären. Herr Professor, die erste Frage an Sie. Was ist Feinstaub eigentlich und welcher Feinstaub kommt dann genau aus der Holzverbrennung?
Ja, also bei Feinstaub ist es wichtig zu unterscheiden. Feinstaub ist nicht gleich Feinstaub. Wenn wir von Feinstaub sprechen, der aus der Holzverbrennung kommt, dann müssen wir eigentlich drei verschiedene Arten von Feinstaub unterscheiden. Der erste Feinstaub ist der sogenannte organische Feinstaub. Der entsteht durch unvollständige Verbrennung, indem einfach unvollständig verbrannte Gase zum Teil kondensieren und dann ganz feine Partikel bilden. Den kann man durch vollständige Verbrennung, also durch eine Verbesserung der Verbrennungstechnik, vermeiden. Die zweite Art von Feinstaub ist der Ruß. Rußpartikel sind allgemein bekannt, ist auch eine Art von Feinstaub, die direkt aus elementarem Kohlenstoff gebildet wird. Und auch das ist im Prinzip ein Produkt der unvollständigen Verbrennung. Das heißt, nur wenn ich nicht vollständig verbrenne, dann kann auch Ruß entstehen. Sowohl die organischen Feinstaubpartikel als auch die Rußpartikel sind gesundheitsrelevant. Deswegen sollte man sie auf jeden Fall bestmöglich vermeiden. Die dritte Art von Feinstaub ist der sogenannte anorganische oder mineralische Feinstaub. Der entsteht direkt aus den Elementen, die in der Asche des Biomassebrennstoffes enthalten sind, zum Beispiel Kalium, Natrium, Zink. Und ein Teil dieser Elemente kann durch die hohen Temperaturen, die man während der Verbrennung eben hat, verdampfen und kann dann aus dem Gas heraus auch wieder ganz feine Partikel bilden.
Also wir haben hier eine Gas-to-Particle-Conversion drin. Jetzt kenne ich immer die Fein-, also ich kenne Aerosole als Meteorologe von der Größenverteilung her. Mhm. Man kennt doch diese 10 Mikrometer und 2,5 Mikrometer. Mhm. Wie ist die Größenverteilung bei den Holzheizungen?
Ja, der Feinstaub bei der Holzheizung ist wirklich fein. Ja, das heißt, wir reden typischerweise von einer Größe von 0,1 bis 0,5 Mikrometer. Mhm. Das heißt, zum Verständnis her, ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Ja, das heißt, das sind sehr feine Partikel, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem Haar eines Spinnennetzes. Ein Spinnennetz hat ungefähr eine Dicke von einem Faden von 6 Mikrometer. Die Feinstaubpartikel aus der Holzfeuerung liegen bei 0,1 bis 0,5, also noch einmal um Faktor 10 kleiner.
Herr Reiterer, generell, ich habe gesagt, je feiner der Feinstaub, desto gefährlicher. Das ist so, was man überall so ein bisschen mitkriegt. Ist das gefährliches Halbwissen? Ist er, wenn er... Wenn es Ultrafeinstaub ist, und ich glaube, bei 0,1 Mikrometer sind wir beim Ultrafeinstaub, stimmt das von der Regelung her? Ist das dann, sagt man doch, der ist lungengängig und der ist deswegen, geht gleich über beim Einatmen in die Blutbahn, lagert sich überall ab, sei es im Hirn oder im Herzmuskel und macht da die Probleme, dass quasi der Ultrafeinstaub eigentlich der gefährliche ist?
Also das ist grundsätzlich so, je feiner der Feinstoff, desto weiter kommt er in die Atemwege und desto problematischer ist er für die Gesundheit.
Also das kann man so lassen.
Kann man grundsätzlich, also von dem Weg des Feinstaubs in die Lunge ist das richtig, ja. Aber trotzdem muss man beim Feinstaub sehr stark davon unterscheiden, welche Art von Feinstaub es ist. Die chemische Zusammensetzung ist genauso wichtig, würde ich einmal sagen. Das heißt, also man muss auch aufpassen, welche Art von Feinstaub hat man vorliegen. Es gibt toxikologisch problematische Feinstäube und auch welche, die wenig problematisch sind.
Oder weniger. Also wahrscheinlich, da müssten wir jetzt einen Mediziner da haben. Aber würden Sie dann einen Unterschied sehen zwischen dem Feinstaub? Wir wissen ja, dass beim Autoverkehr die Stickoxide das große Problem sind, dass da sozusagen dass das ein gefährlicher Feinstaub ist. Würden Sie dann einen Unterschied sehen zwischen dem, was aus dem Auto rauskommt und was aus dem Holzkessel rauskommt?
Aus einem Auto kommt vom Feinstaub her oft auch Ruß. Ja? Ja. Und Ruß ist problematischer Feinstaub. Da kann man den Ruß aus einem Auto, glaube ich, durchaus auch mit dem Ruß aus einer Biomassefeuerung vergleichen. Wohingegen aber der mineralische Feinstaub, auch nach durchgeführten toxikologischen Studien, wir haben dazu über 6 Jahre gemeinsam mit der University of Eastern Finland, die auf dem Gebiet Spezialisten sind, auch toxikologische Studien gemacht. Und da sieht man also sehr große Unterschiede zwischen dem organischen Feinstaub, dem Ruß und dem mineralischen Feinstaub. Das heißt, ein gut ausgebrannter Feinstaub aus einer Biomasseerfahrung ist toxikologisch deutlich weniger problematisch als ein Rußpartikel.
Also ein Rußpartikel, wobei das Rußpartikel ja wieder eher größer ist und dann vielleicht weniger weit in den Körper findet?
Oder? Nein, die Rußpartikel sind sogar noch kleiner.
Ist wirklich wahr?
Ja.
Ach so, man stellt sich, ist noch feiner?
Ja, sie agglomerieren dann ja, mit der Zeit, aber im Zeitpunkt des Entstehens.
Zu größeren Staub, ja?
Ja, genau. Sie fangen zu wachsen an, indem sie sich zusammenballen und dann so Stäbchen und verästelte Formen bilden. Aber zum Zeitpunkt der Bildung sind die Rußpartikel extrem fein. Und enden im Prinzip mit der gleichen Korngröße in einer Biomassefeuerung, wie es auch der mineralische Feinstaub hat. Also alle Arten von Feinstaub enden typischerweise durch ihr Wachstum bei einer Größe von 0,1 bis 0,2 Mikrometer.
Mhm. Herr Reiterer, vom Umweltbundesamt, würden Sie das jetzt so gefühlt unterschreiben? Eben diese, dass man sagt, ja, es ist Feinstaub, die Größe ist wichtig, die Größe ist die Frage, wie weit kommt er im Körper, und das andere ist, dass nicht, dass vielleicht Ruß, ist ja, sagt man immer, glaubt man zu wissen, ist kanzerogen, andere vielleicht ein bisschen weniger schlimm, oder würden Sie das auch sagen, oder tun Sie sich da weh mit der Beurteilung?
Nein, das ist da
schwer.
Es ist chemisch natürlich ein Unterschied, auch die Wirkungsweise mit dem Menschen, dem menschlichen Körper. Schwierig ist halt auch die Unterscheidung, also wie unterscheide ich im Messverfahren, welcher Anteil, welche Fraktion da ist. Und ich glaube, wesentlich oder der wesentliche Fokus liegt gerade bei den Biomasseheizungen auch auf der Menge dieses Schadstoffes. Also der überwiegende Teil des Feinstaubes besteht eben aus organischen Verbindungen und eben eine ganz, ganz kleine Fraktion nur, also auch von der Menge her gesehen recht wenig, aus den Salzen oder mineralischen Verbindungen, genau.
Wie würden Sie jetzt, Herr Reiterer, also für Sie ist Feinstaub natürlich extrem spannend, aber wo würden Sie da die Holzheizungen einordnen? Woher kommt der Feinstaub, den wir jetzt zum Beispiel hier einatmen? Das ist ja nicht nur Holzheizung, das ist ja viel Verkehr und alles Mögliche. Ja?
Also hier einatmen ist immer schwierig, also Innenraum wäre nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wir am Umweltbundesamt beschäftigen uns mit dem Thema Feinstaub, eben weil es ein wesentlicher Umweltfaktor ist, ein wesentlicher Faktor für das Thema Luftqualität. Und wir beschäftigen uns damit in zwei Bereichen sozusagen. Einerseits in der Messung der Luftgüte. Also wir haben ein Messnetz in Österreich, wo wir verschiedene Luftschadstoffe analysieren bzw. messen. Das sogenannte Hintergrundmessnetz. Dann haben die Bundesländer noch weitere Messstationen, wo quasi gezeigt wird, wie die Luftbelastung ist und wie quasi die Luftqualität ausschaut. Das ist einmal wichtig fürs Monitoring. Für die Luftqualität. Das ist einmal das eine, wie schaut es in der Luft aus. Der zweite Punkt ist dann die Frage, wo kommt diese Emission her? Stichwort Emission versus Emission. Also Emission ist, kommen die Schadstoffe oder wie viele Schadstoffe kommen an einen Punkt an, und Emission, woher kommt diese Emission. Und beim Feinstaub, da schaut es eben so aus, dass tatsächlich sehr großer Anteil unserer Emissionen aus Biomasseheizungen kommt. Und zwar sind es bei der BMC 2,5-Fraktion so circa 40-50%, die eben aus Heizungen, aus dem Kleinverbrauch stammen, am Anteil von den österreichischen Gesamtemissionen.
Das ist sozusagen ein Mittelwert über die Fläche Österreichs und über das ganze Jahr, weil ich stelle mir es ja im Winter natürlich entsprechend höher vor als im Sommer, wo es vielleicht verschwindend gering ist.
Richtig.
Also es ist ein Mittelwert.
Richtig.
Auch Land und Stadt macht dann auch noch einmal einen Unterschied. Okay, aber das ist einmal schon, dass man so eine Größung hat. Also wir reden da schon von einer ernsthaften Herausforderung. Das ist einmal sehr spannend. Herr Obernberger?
Ich hätte da gerne noch eine Ergänzung bzw. eine Klarstellung. Also die Aussage, dass der Feinstaub hauptsächlich aus organischen oder Rußpartikeln besteht und nur zu einem sehr kleinen Anteil aus mineralischen Partikeln, die gilt für alte Biomassefeuerungen, also für Anlagen, die 20 Jahre, 25, 30 Jahre alt sind. Wenn man von einer modernen Biomassefeuerung ausgeht, ob das jetzt ein Pelletkaminofen oder zum Beispiel ein Pelletkessel oder Hackgutkessel ist, den man jetzt kauft, ja, einem modernen Stand der Technik, dann ist das genau umgekehrt. Ja. Dann sind 90% oder größer 90% mineralischer Feinstaub und nur ein ganz kleiner Anteil problematischer organischer Feinstaub. Also es ist sehr wichtig, dass man da auch unterscheidet zwischen der Technologie beziehungsweise einfacher gesagt zwischen dem Alter der Anlage.
Ja, das heißt einmal sozusagen, was man an Emissionen misst, ist sozusagen das flächige Mittel in Österreich. Das heißt, wir haben zu viel alte Heizungen, da kommen wir extra noch dazu. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen einig. Aber deswegen auch gleich die Frage, weil Sie haben es ja schon angefangen, Herr Professor. Man kennt es. Man hat in jedem Dorf am Land hat man ein, zwei, die einfach so alte Heizungen betreiben, wo schwarz rauskommt und wo dann die ganze Nachbarschaft darunter leidet. Also bei mir ist es zumindest der Fall. Können Sie noch einmal skizzieren, wie haben Sie in den vergangenen 20 Jahren die Heiztechnologie, wie hat sich das entwickelt? Das ist ja eigentlich Ihre Expertise.
Ja, also der Grund, also wieso wir jetzt zum Beispiel viel weniger Feinstaub emittieren bei modernen Biomassefeuerungen im Vergleich zu Altanlagen, ist einfach, dass sich in den letzten 30 Jahren, kann man sagen, von 1990 weg bis 2020 sehr, sehr viel an technologischer Entwicklungsarbeit getan hat. Die ist auch angetrieben worden durch die immer strenger werdenden Grenzwerte, was gut ist, weil strenge Grenzwerte spornen immer an und motivieren zum Entwickeln und zum Verbessern. Und das ist auch passiert. Ja. Und wenn man sich das also von den Emissionen her anschaut, dann kann man sagen, dass der Durchschnitt einer modernen Anlage 1990, ja, die zu dem Zeitpunkt auf den Markt gekommen ist, zu einer Anlage, die jetzt 2020 auf den Markt kommt, ungefähr ein Faktor 3-4 ist. Von den Feinstaubemissionen. Das heißt, also ich emittiere jetzt in einer modernen Biomassefeuerung nur mehr ungefähr ein Viertel von dem, was ich 1990 emittiert habe. Ja? Und diese Verbesserungen, die da erreicht werden konnten, die sind eben insbesondere dadurch begründet, dass man einfach die Verbrennungstechnik verbessert hat. Ja? Weil Feinstaub, also wie ich gesagt, die zwei Arten von organischem Feinstaub, die auch gesundheitlich am problematischsten sind, nämlich der Ruß und der organische Feinstaub, die lassen sich durch eine vollständige Verbrennung fast vollständig vermeiden. Ja, vollständige Verbrennung heißt, dass ich in meine Biomassefeuerung so konzipiere, dass bei hohen Temperaturen und entsprechend genug Zeit, ja, das Rauchgas gut ausbrennen kann. Das heißt, dass er auch gut mit der Verbrennungsluft gemischt wird und dadurch eben ein vollständiger Ausbrand des Rauchgases erreicht wird. Ja. Und das hat man 1990 noch nicht geschafft. Ja. Derzeit jetzt bei den ganz modernen Anlagen schafft man das praktisch vollständig. Das sieht man auch dadurch, dass zum Beispiel auch die CO-Emissionen, Kohlenmonoxidemissionen und organisch-C-Emissionen sehr, sehr niedrig sind. Ja, und wenn, das sind also sehr gute und einfach messbare Vorreiter. Und wenn die sehr niedrig sind, dann sind auch die Gehalte von organischen Verbindungen im Feinstaub sehr niedrig. Also das ist einmal ein wichtiger Punkt, dass man im Prinzip diese organischen Feinstaub in den Ruß fast vollständig vermeiden kann.
Ja. Das ist der Grund für die Verschiebung. Deswegen haben Sie gesagt, in einer ganz modernen Heizung, bei einer alten ist das organisch und der Ruß im Vordergrund.
Die dominierende Fraktion.
Und bei der neuen ist diese Fraktion mehr oder weniger ziemlich gut weg.
Genau.
Und deswegen bleibt halt das Mineralische eher übrig. Jetzt noch, dass man sieht, die Entwicklung sieht, das hat ja mich auch verblüfft. Ich hatte das Vergnügen, diese Kurve zu sehen im Vorgespräch, weil meine Pelletsheizung ist 10 Jahre alt. Jetzt punktgenau 10 Jahre. Ist jetzt, wenn ich jetzt, das ist ja nicht so alt, ist jetzt, wenn ich jetzt eine neue kaufe, ist die besser oder passt es eh?
Ja, in den letzten 10 Jahren hat sich also viel getan, hinsichtlich Feinstaubreduktion. Also ich würde meinen, dass zwischen 10 Jahren und jetzt noch immer wahrscheinlich ungefähr Faktor 2 liegt von den Feinstaubemissionen. Also jetzt nur mal die Hälfte von dem, was man vor 10 Jahren gehabt hat.
Okay, das ist schon wirklich...
Der Grund ist einfach eine bessere Konzeption der Feuerräume, deutlich bessere automatische Regelung. Mhm. Ja, das ist wichtig, weil so eine Anlage fährt ja nicht immer nur bei Nennlastbetrieb, sondern die fährt bei Teillastbetrieb, sie startet wieder, sie stellt wieder ab. Und da ist es sehr wichtig, dass man sie auch richtig regelt. Und dadurch kann man auch sehr viel an organischem Feinstaub vermeiden.
Noch eine technische Frage ist auch noch wichtig. Es gibt jetzt zusehends Heizkraftwerke, Hackschnitzel und die ganzen Geschichten. Ist ein Unterschied zwischen einer Großanlage und einer, ich sage jetzt mal, für ein Einfamilienhaus, ist da ein großer Unterschied, ein technischer oder im Wirkungsgrad oder in Bezug auf Feinstaub jetzt natürlich?
Es ist ein großer Unterschied, weil Großanlagen haben ganz andere Randbedingungen im Feuerraum. Also bei Großanlagen ist grundsätzlich das Thema Ausbauqualität ein viel geringeres, weil die von vornherein technisch besser konzipiert sind, auch früher schon ausgereift waren, bessere Regelungen auch haben als die Kleinfeuerungen. Bei denen ist diese Entwicklung bis zum vollständigen Ausbrand erst jetzt in den letzten Jahren passiert. Ja. Und große Anlagen haben aber auf der anderen Seite einen viel breiteren Brennstoffeinsatz. Also in kleinen Anlagen setze ich normalerweise qualitativ hochwertige Brennstoffe ein, wie zum Beispiel Pellets im Hackschnitzel. Bei Großanlagen setze ich auch Rinde ein, zum Teil auch Altholz etc. Das heißt, diese Sortimente haben viel höhere Belastung an Feinstaubbildnern von der mineralischen Seite her. Da kann gleich mal ein Faktor 10 auch dazwischen sein. Ja. Und wenn ich jetzt mehr Kalium, mehr Zink etc. im Brennstoff habe, dann wird natürlich auch mehr Feinstaub gebildet. Das heißt, grundsätzlich bilden große Feuerungsanlagen vom mineralischen Feinstaub her mehr, ja, weil sie eben schlechtere Brennstoffqualität normal einsetzen. Aber auf der anderen Seite sind diese Großanlagen immer mit entsprechenden Rauchgasreinigungen ausgestattet. Das heißt insbesondere mit sehr effizienten Filtern, wie zum Beispiel Elektrofilter oder Gewebefilter, die dann diesen Feinstaub auch sehr gut abfangen und letztlich die Emission dann eine sehr geringe ist.
Aber unterm Strich, wenn ich jetzt eine moderne Holzheizung kaufe, bin ich dann nicht mehr hinter einer Großanlage? Oder wo bin ich?
Das hängt sehr stark davon ab, wie man es vergleicht. Also wenn ich sage, ich vergleiche den letzten Stand der Technik einer Großanlage mit dem letzten Stand der Technik einer Kleinfeuerungsanlage, dann werde ich wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau sein.
Mhm. Herr Reiterer, wenn es heißt, vom Umweltministerium, wenn es heißt, Leichen aus dem Keller, können Sie mit gutem Gewissen sozusagen eine Holzheizung auch fördern?
Na, ich möchte noch zu einem Thema von vorher kurz ergänzen. Wir hatten genau die Entwicklung der Heizungstechnologie in den letzten Jahren angesprochen. Also ja, da hat sich einiges getan. Also ich will das auch überleiten in das Thema, wie schaut die Luftqualität in diesem Zeitraum aus, wie haben wir uns da entwickelt. Also in allen Sektoren eigentlich haben wir uns positiv entwickelt. Wir haben einen Rückgang der Feinstaubemissionen bzw. gemessenen Feinstaubkonzentrationen in der Luft. Auch in der Luftschadstoffinventur haben wir einen Rückgang der emittierten Feinstaubmenge. Also da hat sich was getan in den letzten Jahren. Also wir haben, die Maßnahmen haben Wirkung gezeigt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch einiges vor. Also unser Ziel ist ja, unsere Luftqualität zu verbessern und unsere Umwelt lebenswerter zu machen. Und daher haben wir auch für die nächsten Jahre noch etwas vor. Das heißt, wir müssen weiter hier die Emissionen von Feinstaub reduzieren und wir müssen auch vielleicht, ist angesprochen worden, das Thema Grenzwerte und Ziele vorgeben. Also die WHO und die EU haben ja Feinstaubgrenzwerte, Luftgütegrenzwerte, die auch zukünftig gesenkt werden. Das heißt, wir müssen weiter ambitioniert sein und auf diesem Weg weitermachen und nach einer Reduktion trachten.
Aber sind Sie mit der Entwicklung der letzten Jahre jetzt zufrieden oder nicht? Sagen Sie, ja gut, die Heizungen, die man jetzt kaufen kann, sind schon auf dem Wert, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, ja, da ist die Leiche aus dem Keller mit etwas Besserem ersetzt worden.
Also die Leiche aus dem Keller wird jedenfalls mit etwas Besserem ersetzt und das unterstreiche ich auf jeden Fall. Also wir haben jetzt diesen kleinen Vergleich gemacht von den letzten 10 Jahren und Pellets auf Pellets Heizung. Wir haben auch noch viele andere Technologien im Feld und wir haben leider auch noch sehr viele alte Altbestandsanlagen in Österreich. Und jene Anlagen sind wirklich die, die für einen sehr großen Teil der Emissionen aus der Biomasseverbrennung verantwortlich sind. Und da müssen wir eben genauer hinschauen. Also hier einen Austausch auf eine neue Anlage zu forcieren, gerne auch auf andere Heizungen zu forcieren, Stichwort Fernwärme, wenn verfügbar ist, Stichwort Wärmepumpe. Wir haben da Optionen und wir sollten jedenfalls die alten Anlagen ersetzen. Das bringt einen wesentlichen Vorteil für die Luftqualität.
Ich glaube, das ist jetzt, von den alten Heizungen wegzukommen, scheint mir eigentlich die Mammutaufgabe zu sein. Es gibt Holzheizungen, die sind 100 Jahre alt und älter und das sind schon eigentlich Dreckschleudern. Also das muss man ganz klar so sagen. Was müsste man tun? Was muss man tun, um wegzukommen? Was sagen Sie, Herr Professor? Was wäre das Erste, was man machen müsste? Die Leute, die Menschen aufklären, fördern, was auch immer tun?
Also ich kann das unterstreichen, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, die Altanlagen durch neue Anlagen zu ersetzen. Und dadurch alleine, also wir haben das durchgerechnet, gerade jetzt in einer aktuellen Studie, wenn man jetzt also von dem gesamten Bestand an Biomassefeuerungen ausgeht, Altanlagen, Neuanlagen, dann ist es eben so, dass wir nur einen sehr großen Anteil von Altanlagen im Feld haben. Und wenn wir den ersetzen würden und sagen, wir ziehen die Altanlagen heraus, jetzt einmal theoretisch, und ersetzen alle durch Standardtechnikanlagen, zum Beispiel eben alte Kaminöfen durch neue, moderne Pelletkaminöfen, alte Scheitholzkessel oder Allesbrenner eben durch moderne Pelletfeuerungen, dann hätte man dadurch schon einmal ein Feinstaubeinsparungspotenzial von 80%. 80%.
Also nur
eine sehr große Menge. Das heißt, die könnte dann mit der Feinstaubemission dadurch, wenn ich das vollständig umsetze, auf ein Fünftel reduzieren. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, die erste Aufgabe, die man angehen muss. Und da muss man natürlich die Leute dazu motivieren. Also meiner Meinung nach sollte man dazu entsprechende Förderungen haben. Haben wir auch schon. Also Kesseltauschförderungen sind sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Aber man braucht wahrscheinlich auch eine soziale Abfederung, weil gerade solche Altanlagen oft auch in bei sozial Schwachen im Einsatz sind. Und was uns zum Beispiel in Österreich fehlt und was sicher Motivation wäre, auch speziell auf moderne Technik zu gehen, ist also ein entsprechender Förderbonus, der wirklich nur auf den Feinstaub geht. Also Feuerungen stärker zu fördern, die extrem feinstaubarm sind. Das wäre, erstens ist es ein Ansporn für die Entwicklung. Also die Kesselhersteller, die in die Richtung noch nichts gemacht haben oder wenig gemacht haben, auch nachziehen. Und auf der anderen Seite würde das genau in die richtige Richtung gehen.
Mhm. Wir haben noch eine Heizform ausgelassen, die mir sehr wichtig ist, nämlich stromlose Schwedenöfen. Also wo sich Menschen ganz bewusst sagen, ich brauche eine Heizung, die auch ohne Strom funktioniert, für einen Blackout-Fall oder was auch immer. Und die sind jetzt mit Sicherheit nicht die saubersten. Hat da auch eine Entwicklung stattgefunden, Herr Professor Obernberger, dass die besser sind oder ist das, was man am Baumarkt kauft, bedenklich?
Also das ist natürlich, also die sind in diesen Ausführungen, die ich angesprochen habe, eh schon erfasst. Das ist im Prinzip, sind das die Scheitholz-Kaminöfen, mhm, oder auch jetzt Pellet-Kaminöfen, die sind oft stromlos, ja. Also nicht alle, aber es gibt viele. Also die Scheitholzöfen sind fast immer stromlos. Und die sind natürlich die, die deutlich mehr emittieren, also insbesondere die alten. Da hat eine sehr große Entwicklung stattgefunden. Da hat es eine massive Reduktion der Feinstaubemissionen gegeben. Aber trotzdem sind diese Technologien natürlich, weil es ein Kaminofen ist, ja, der stromlos ist und dadurch im Prinzip also auch schlechter geregelt werden kann, natürlich von den Emissionen höher als ein moderner Pelletkessel oder ein moderner Pelletkaminofen, der eine vollautomatische Regelung hat und der Verbrennungsluftgebläse hat, wo die Einstellungen im Ofen immer gut kontrolliert sind.
Aber auch für Schwedenöfen gäbe es Filtereinsätze, die aber nicht drin sind. Also ich weiß aus verlässlicher Quelle, es gibt Filtereinsätze ohne Strom, die man da reinbauen könnte. Es wäre auch nicht viel, aber die Industrie ist nicht verpflichtet, das zu machen. Wäre das ein Wunsch von Ihrer Seite, Herr Reiterer?
Also der grundlegende Wunsch ist eben jener der Schadstoffreduktion bei den Heizungen. Die Frage, wie man das jetzt umsetzt, ist eine gute Frage. Also jetzt einen Kessel mit sehr schlechter Verbrennungstechnik, mit einem Feinstaubfilter nachzurüsten, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also wir brauchen zuerst eine sehr gute Verbrennungstechnik. Wenn man dann noch weiter hinunter will mit den Schadstoffausstoß und mit den Grenzwerten, die zu einzuhalten sind, ist das eine Option. Was aber auch noch zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, wie ist die Langlebigkeit dieses Filters, wie wird er gewartet und macht er dann genau das, was er soll? Oder ist er im Betrieb aufwendig und hat nicht den Effekt, den man sich wünscht?
Aber ich rede jetzt aber, Nachrüsten ist ja eine interessante Sache, die andere Sache ist aber, ich kann jetzt, Schwedenöfen werden gekauft wie die warmen Semmel. Das ist Tatsache. Die Frage ist, wie oft werden sie verwendet, weil sie doch mühsam sind. Zum Glück sind sie ein bisschen mühsam. Aber die werden, wieso gibt es kein Gesetz, dass diese neuen Schwedenofen einen Filter drin haben müssen, der das, den Ofen von mir aus 70 Euro teurer macht? Wieso wäre das nicht ein Wunsch, den man haben könnte?
Also ich würde da dem Herrn Reiter vollinhaltlich zustimmen, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, bei so einer alten Technologie oder bei einem schlecht verbrennenden Schwedenofen einen Feinstaubfilter nachzurüsten. Und zwar deswegen nicht, weil der Feinstaubfilter in kürzester Zeit außer Funktion sein wird. Ja, weil gerade die Filter sind hinsichtlich dieser organischen Feinstäube, die oft klebrig sind und hinsichtlich Ruß sehr störanfällig. Ja, und das heißt, der wird vielleicht am Prüfstand ein super Ergebnis bringen und wenn er dann eine Woche im Feld ist, funktioniert er nicht mehr. Ja, das heißt, da muss ich wirklich an der Wurzel des Problems ansetzen und das ist der Ofen selber. Ja, das heißt, ich muss die Grenzwerte einfach verschärfen, damit solche Öfen einfach nicht mehr ins Feld dürfen.
Ja. Weil es scheint mir schon ein echtes Problem zu sein. Also in Wien, in Schrebergartensiedlungen, hat man irgendwann einmal vor langer Zeit Holzheizungen verboten, weil es eben von der Luft her zu dick geworden ist. Also muss man sowas auch einmal andenken, irgendwo in schwierigen Situationen. Ist eine Igel denkbar, Emissionsgesetz Luft, und dann darf man keinen Schwedenofen mehr starten? Wo müssen wir da hin? Was wäre das Beste? Für mich sind die Schwedenöfen wirklich so ein bisschen ein Wunderpunkt, nämlich wirklich die Stromlosen, die ich ganz günstig, die werden oft gekauft, weil sie wirklich preisgünstig sind. Ja. Und man kann schnell ein Zimmer damit wärmen.
Also ich würde nur gerne auf verschiedene Aspekte des Schadstoffausstoßes bei Heizungsanlagen, Holzheizungsanlagen eingehen. Und zwar ist der Schadstoffausstoß wieder durch verschiedene Aspekte eben beeinflusst. Und zwar ist das eben einerseits, das haben wir schon angesprochen, Art und Alter der Biomasseheizung. Also einerseits, wie alt ist die Technologie, aber andererseits auch, welche neue Technologie setze ich ein? Also Pelletsheizungen, sehr saubere Technologie, Scheitholzkessel, je nach Ausführung etwas schadstoffintensiver, und die Kaminöfen stehen quasi am anderen auf der anderen Seite des Spektrums, eben ungeregelte oder manuelle Befeuerung und manuelle Verbrennung. Hier ist eben, hat diese Technologie einfach höheren Schadstoffausstoß. Der zweite Punkt ist die Menge des eingesetzten Brennstoffs. Also wie oft heize ich ein? Natürlich, je öfter eingeheizt wird, desto mehr Emissionen entstehen. Und ein wesentlicher Punkt auch noch der richtige Brennstoff. Also was wandert da in den Kamin? Also wirklich nur trockenes und gut geeignetes Holz, naturbelassenes Holz. Oder auch anderes, also was da nichts verloren hat, wie Spanplatten, lackiertes Holz. Also auch das beeinträchtigt den Schadstoffausstoß. Und die Bedienung und Wartung der ganzen Anlage ist ein wesentlicher Punkt. Also ist eine Biomasseheizung ist kein Set-and-Forget-System. Also man muss das installieren, das bedarf aber auch Wartung. Die Wärmetauscher müssen sauber sein und die Einstellungen müssen richtig sein und richtig bleiben. Also es kann einmal passieren, dass da unter dem Jahr oder in der Zeit des Betriebs einmal was verstellt wird und dann passt das nicht mehr so hundertprozentig. Und ja, auch hier zu sagen, je automatisierter, desto besser. Ja. Aber das ist insbesondere auch bei den einfachen Öfen ein Thema mit Primär- und Sekundärlufteinstellung. Ja, ist prinzipiell möglich, aber teilweise sehr schwer unter Kontrolle zu bringen. Hier darf ich vielleicht auch verweisen auf unsere Homepage richtigheizen.at. Gibt es eine Homepage, die sich genau diesem Thema widmet, zum Thema Schadstoffausstoß und Heizungen, Biomasseheizungen.
Ja, Herr Professor.
Vielleicht zu dem Thema auch noch eine Anmerkung, eine wichtige. Also was die Automatisierbarkeit der Anlagen betrifft, muss man natürlich sagen, wenn man jetzt von modernen Pellet- oder Hackgutkesseln ausgeht, die sind vollautomatisch geregelt. Mhm. Also da habe ich keine Probleme mehr, dass der Benutzer eigentlich irgendwas falsch machen kann. Da kümmert er sich normalerweise ja nicht um die Regelung der Heizungsanlage, sondern die verarbeitet einfach nach dem Wärmebedarf des Gebäudes und kontrolliert aber die Verbrennungsvorgang selbst und auch das An- und Abschalten und den Lastwechsel entsprechend automatisch. Das heißt, da habe ich also diese Probleme nicht mehr gegeben. Die sind dann gegeben, wenn ich eben einen Kaminofen habe, wo ich sehr viele manuelle Eingriffsmöglichkeiten habe. Da ist dann sicher das Problem der richtigen Brennstoffwahl etc. gegeben. Aber man muss auch sagen, dass man bei den Kaminöfen unterscheiden muss, weil ein moderner Pellet-Kaminofen ist eigentlich auch vollautomatisch. Also man muss jetzt auch die Pellets dann manchmal nachfüllen, ja. Mhm. Aber nur in einen großen Vorratsbehälter und der Rest funktioniert auch wieder automatisch. Ja. Also moderner Pellet-Kaminofen ist auch eine sehr emissionsarme, sage jetzt mal, Option für einen Kaminofen. Wenn jemand einen alten Kaminofen gegen einen modernen substituieren will, dann würde ich ihm empfehlen, einen Pellet-Kaminofen zu nehmen, weil da ist der Brennstoff hochwertig und auch vollautomatische Regelung. Das heißt, da habe ich sehr niedrige Emissionen.
Also ich nehme mit, je automatisierter, desto eher besser.
Genau.
Ja, weil ich dann einfach sozusagen als User weniger Fehler machen kann. Also das ist sozusagen, und den richtigen, und wenn ich schon etwas sozusagen habe, wo ich viel selber mache, dann soll ich wenigstens den richtigen Brennstoff nehmen. Aber das ist dann eh klar. Stückholz oder was auch immer. Soweit, so gut. Neue Heizungen, je automatisierter und je neuer, desto besser. Also sind auf jeden Fall besser als die alten. Aber jetzt mal wirklich, Herr Professor Obernberger, Hand aufs Herz, wenn wir in Österreich mehr auf Biomasse setzen insgesamt, weil wir aus Fossil aussteigen wollen, wird es unter Umständen zwangsläufig mehr Biomasse geben. Wie sehr wird das die Luft belasten? Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass wir da gut durchkommen?
Ja, also sehe ich schon. Nicht? Also wenn man sich die Zahlen, also die Performer diskutiert haben, noch mal vor Augen führt und sagt, wenn ich die alten Anlagen gegen neue Anlagen ersetze und dadurch den Feinstaub schon um 80%, also auf ein Fünftel reduzieren kann, dann habe ich grundsätzlich auch kein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anzahl der Biomassefeuerungen, sagen wir mal, verdoppeln würde, was eh nicht passieren wird, sondern es wird vielleicht der Faktor von 50% oder etc. ein Zuwachs sein, weil der Zuwachs wird auch ein Mix sein. Es wird einen Zuwachs an Biomassefeuerungen geben, es wird einen Zuwachs an Wärmepumpen geben oder an anderen Systemen. Das heißt also, ich sehe also da kein Problem. Das Wichtigste ist, dass man die alten Anlagen gegen moderne Anlagen ersetzt und dass man das entsprechend unterstützt. Ein gewisser Anteil vom Ersetzen funktioniert eher automatisch, weil wenn das Ende der Lebensdauer erreicht ist, dann muss ich es ersetzen. Aber das forcierter zu machen, damit man das schneller voranbringt, das würde den größten Effekt bringen. Ja? Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch bei den modernen Anlagen ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja? Also wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren wieder einen großen Technologiesprung erreicht, was den Feinstaub betrifft. Da waren wir also selbst bei der Entwicklung mit dabei und wir haben also jetzt die neueste, sage ich jetzt mal, BAT Technology, nennt man das, Best Available Technology. Mhm. Das heißt also der letzte Stand der Technik, der aber auch schon auf dem Markt verfügbar ist. Ja, das ist ein neues Prinzip der sogenannten extrem gestuften Verbrennung, wo man also die Luftzufuhr sehr, sehr genau regelt und nur ganz wenig Luft ins Brennstoffbett zuführt und die meiste Luft dann erst in den Gasbrennerteil. Dadurch erhöht sich das Brennstoffbett und man kann dann das Brennstoffbett wie einen Filter verwenden, der im Prinzip also in sich in der Holzkohleschüttung den Feinstaub zurückhält, ganz einfach erklärt, und dadurch also auch den mineralischen Feinstaub von einer modernen Anlage 8 bis 10 Milligramm pro Kubikmeter Gas auf ungefähr 1 bis 2 Milligramm reduziert. Das heißt also, diese Anlagen sind schon fast feinstaubfrei. Noch nicht ganz, aber wir sind auf einem Niveau von 1 bis 2 Milligramm herunter. Das ist also wirklich ein Quantensprung und der ist also schon in die Technik umgesetzt, ist auch am Markt bereits verfügbar und wir arbeiten jetzt gerade daran, diese Technik auch für Kaminöfen zugänglich zu machen.
Das ist hochspannend. Jetzt fällt mir ein, um das einzuordnen, wir sind ja nicht überall ganz vorne dabei in Österreich, aber sind wir bei Biomasseanlagen irgendwo vorne dabei?
Ja, da sind wir im Spitzenfeld europaweit, weltweit kann man eigentlich sagen.
Okay,
das ist, also, das ist ja der Grund, wieso die österreichischen Verarbeitungshersteller so hohe Exportquoten haben. Also die liegen typischerweise zwischen 80% und 90%.
Ja, das ist richtig viel. Und das geht dann viel nach Deutschland, nach Europa wahrscheinlich.
Ja, Deutschland ist ein ganz wichtiger Markt, aber auch viele andere europäische Länder. Schweiz, Frankreich, Italien.
Ja, das ist schön. Herr Reiterer, trotzdem, Sie haben schon angedeutet, die EU-Normen, die werden ja immer angezurrt, fester gezurrt, aus gutem Grund, das ist auch wichtig. Ja. Glauben Sie, können wir mit Holzheizungen überhaupt diese Standards erreichen, wenn da in Zukunft es noch strenger wird? Und wenn wir sagen, wir werden vielleicht in Zukunft eher mehr Holzheizungen haben als jetzt, weil wir eben die fossilen auch ersetzen müssen und teilweise natürlich auch nicht nur durch Wärmepumpen ersetzen werden?
Also das Thema des Ausstiegs aus den fossilen, also Öl, Gas und Kohle, wo es noch ein paar gibt, sind ja nicht die große Anzahl, ist ja ganz ein wesentlicher. Und da haben wir eine wesentliche Herausforderung in den nächsten Jahren vor uns. So, da reden wir wirklich über eine hohe Zahl, 1,5 bis 2 Millionen Heizungen, die hier zu adressieren sind. Mhm. Und die müssen eben auf optionale oder auf andere Optionen, auf erneuerbare Optionen umgestellt werden. Eben, wir haben es ja schon erwähnt, Fernwärme, Wärmepumpen und eben auch wichtig die Biomasseheizungen. Aber wir haben genauso die Zielverpflichtung, unseren Verbrauch, den Energieverbrauch in den Gebäuden zu reduzieren, sprich Gebäudedämmung, Gebäudesanierung. Also das heißt, wir wollen mit dem gleichen Energieaufwand mehr Gebäude versorgen oder umgekehrt den gleichen Gebäudebestand, wenn er saniert ist, mit weniger Energieeinsatz versorgen. Das heißt, weniger Energieeinsatz bedeutet unter Umständen zwar mehr Biomasseheizungen, aber weniger Biomasseeinsatz und dann auch weniger Biomasse oder weniger Emissionen aus diesen Biomasseheizungen, weil einfach nicht so viel an Menge verfeuert wird. Also das ist ein wesentlicher Punkt auch, den wir auch noch vor uns haben in den nächsten Jahren.
Und damit ist es dann sozusagen zu schaffen. Damit ist sind diese Verordnungen, die von der EU kommen, auch wirklich dann zu halten. Wenn wir an diesen beiden, auf der einen Seite an der Effizienz arbeiten, auf der anderen Seite aber auch natürlich schauen, dass wir möglichst wenig Wärme brauchen.
Also Stichwort Best Available Systems. Also das ist sicher ein Punkt, wo man ansetzen muss. Wir brauchen wirklich die effizientesten und die schadstoffärmsten Technologien. Der Kombination mit der Energieverbrauchsreduktion können wir die Ziele erreichen. Und wenn man jetzt schaut, 2030, sogenannten NEC-Ziele, National Emission Ceiling, das ist quasi die Emissionsmenge, die Österreich emittieren darf am Feinstaub oder sich ein Ziel gesetzt hat, auf ein gewisses Niveau zu reduzieren. Diese werden wir voraussichtlich knapp erreichen. Aber wir müssen uns schon anstrengen.
Mhm. Da möchte ich als Schlussfrage, so eine kleine Zusammenfassung hätte ich gern für jedem, möchte ich wieder auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Also zusammenfassend, jetzt nach diesem Gespräch, müssen wir aufgrund der Feinstaubproblematik auf die Bioenergienutzung verzichten? das dazu? Wie ist da Ihr Resümee, Herr Professor?
Wenn Sie mit der also anfangen? Ganz klares Nein, wir müssen nicht verzichten, also wir können auch nicht darauf verzichten, weil die Biomasse-Nutzung ein wichtiger Baustein auf dem Weg in Richtung 100% erneuerbar ist. Und wir müssen auch nicht verzichten drauf, weil moderne Biomassefeuerungen, wie schon erläutert, einen sehr geringen Feinstaubausstoß haben. Und noch dazu der problematische Feinstaub, nämlich der organische und der Feinstaub aus Rußemissionen, fast auf null reduziert werden bei neuen Anlagen. Also moderne Biomassefeuerungen haben eigentlich kein Feinstaubproblem mehr. Das Wichtige, was wir machen müssen, ist, dass wir Bestandsanlagen auf neue Anlagen umrüsten müssen. Und das muss entsprechend motiviert und gezielt erfolgen. Und dazu soll es auch entsprechende Anreize geben von der Regierung. Das wäre meine Empfehlung. Und der Zusatzanreiz in Richtung Feinstaubreduktion wäre noch extra wünschenswert, um eben nach Möglichkeit die beste Available Technologies und nicht den Stand der Technik einzubauen.
Herr Reiterer vom Umweltbundesamt, müssen wir aufgrund der Feinstaubproblematik die Bioenergienutzung einstellen?
Einstellen, nein. Aber es ist eh schon zusammengefasst und erwähnt worden, gezielt und intelligent nutzen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch verweisen vielleicht auf ein Positionspapier, das wir erstellt haben, gemeinsam mit Bioenergiebranche, gemeinsam mit Bundesländern und dem BMK, das eben in die Richtung Zielkonflikt, Feinstaub- und Biomasseheizungen geht, wo eben auch unsere Themen, die wir heute besprochen haben, abgebildet sind und eben wo auch ganz klar herausgeht, Altanlagen sind einer der ersten Punkte, wo man ansetzen kann oder auch muss. Und ja, dann werden wir das schaffen.
Ja, Herr Professor Obernberger, Herr Reiterer, herzlichen Dank für dieses wirklich wichtige Gespräch heute. War, glaube ich, hochinteressant. Und ich hoffe, auch Ihnen zu Hause hat das Gespräch geholfen, das Thema Feinstaub ein bisschen besser einzuordnen. Bis zum nächsten Mal bei Gescheitholz, dem Klimaschutz-Podcast mit sehr viel nachwachsender Energie. Gescheitholz, der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie.